Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wer einen Blick ins Wiesbadener Stadtlexikon wirft, erfährt immer wieder Wissenswertes. Zum Stichwort Buchhandlungen etwa. So hat der Buchhändler und Verleger Schellenberg schon im Jahr 1800 eine Buchhandlung gründen wollen. Das wurde ihm aber nicht gestattet, der amtierende Fürst befürchtete demokratische Umtriebe. Zwar erlaubte sein Nachfolger ein paar Jahre später die Gründung, aber im 19. Jahrhundert galten Buchhandlungen weiterhin als gefährliche Orte und wurden über Jahre von einem geheimen Polizeiverein observiert. Man fand jedoch stets Mittel und Wege, um die Druckerzeugnisse zu verbreiten. Im Jahr 1900 war die Zahl der Buchhandlungen in Wiesbaden auf 24 gestiegen. Zur Situation über 100 Jahre später. Heute sind es grob geschätzt ca. 30. Viele renommierte Traditionsbuchhandlungen haben in den letzten Jahren schließen müssen. Umso erfreulicher ist es, im August 2025 das Jubiläum einer Verbliebenen zu feiern. 90 Jahre Buchhandlung Vaternam. Herzlichen Glückwunsch an die Inhaberin Jutta Leimbert. Die Blaue Stunde feiert mit.
Hallo, guten Abend.
Liebe Jutta, bevor du uns Details aus der Geschichte der Buchhandlung erzählst, wie wehrhaft und widerstandsfähig sie durch die Zeiten war und geblieben ist, möchten wir erstmal etwas von dir erfahren.
Ja.
Du bist Wiesbadenerin.
Ja.
Und hast, seit du lesen kannst, wahrscheinlich immer schon gern gelesen.
Das stimmt.
Wann hast du denn deinen Fuß zum ersten Mal in die Buchhandlung Vaternam gesetzt?
Ehrlich gesagt ziemlich spät, da war ich schon ausgebildete Buchhändlerin. Ich habe bei Feller und Gecks gelernt in der Friedrichstraße, das war eine Fachbuchhandlung. Und als Lehrling geht man nicht irgendwie so in andere Buchhandlungen, da habe ich mich gar nicht getraut. Ich bin erst später hierher gekommen und mein Chef, der Herr Ritter und der Herr Vaternam, der Klaus Vaternam und, Hans Angermann, Die haben sich zusammengetan, um gemeinsam Brockhaus einzukaufen. Also diese Brockhaus-Enzyklopädie. Und da habe ich als Lehrling hier entsprechende Bände abgeholt. Wir haben uns zusammengetan. Wenn man eine größere Menge bestellt, hat man einen größeren Rabatt bekommen. Und da bin ich als Lehrling hergeschickt worden, die abzuholen.
Wie war das eigentlich, als du dann als Kind oder als Jugendliche in Buchhandlung gegangen bist, regelmäßig, war das so ein Wunderland für dich?
Es waren eher die Bibliotheken erstmal. Wir hatten nicht so viel Geld und es ging los mit der Pfarrbibliothek bei der Maria-Hilf-Kirche und dann mit der Stadtbücherei. Ich war sehr regelmäßig Kundin in der Stadtbücherei und habe mich da versorgt mit allem, was ich gebraucht habe. Dass ich Bücher gekauft habe, kam eigentlich erst sehr viel später.
Also Bibliotheken war das Wunderland.
Ja, absolut.
Hast du da schon die Idee gehabt, du willst was mit Büchern machen?
Wir hatten einen Freund der Familie, wollte mich für die Landesbibliothek gewinnen. Der hat damals, das war der Dr. Götting, der hat damals die Landesbibliothek geleitet. Und Landesbibliothek, ich war einmal drin, das war mir irgendwie zu dunkel. Aber der hat mich auf die Idee gebracht, dann in eine Buchhandlung zu gehen. Da war ich 14. Und ich habe ja nur mittlere Reife gemacht und mit zwei Kurzschuljahren war ich noch nicht mal 16, als ich schon fertig war.
Und warum wolltest du Buchhändlerin werden? Was war
ja,
denn
das? Ja, Bücher haben mir, das war so eine Welt für sich. Das war so eine andere Welt, in die man eintauchen konnte. Das war dann in der Fachbuchhandlung natürlich gar nicht mehr der Fall, aber wir hatten auch andere Bücher. Der Umgang mit Büchern hat mir von Anfang an gefallen und ich würde es jedes Mal wieder machen. Immer wieder genauso.
Was hast du denn damals gelesen? Als Kind?
Als Kind habe ich vielleicht Astrid Lindgren.
So das Normale. Und dann später, mit 13, 14?
Also nachdem ich durch die Enid Blyton-Bände durch war und mich mit ernsthafter Literatur beschäftigt habe, habe ich viele russische Klassiker gelesen. Erzählungen von Gorki, Tschechow. Das hat mich fasziniert. Fand ich ganz toll. Und Erzählungen, die waren noch nicht so ganz so lang, die dicken russischen Romane, da habe ich mich noch nicht so dran getraut, aber mit den Erzählungen habe ich mich sehr wohl gefühlt.
Und die Spannungsliteratur, das brauchtest du nach Enid Blyton dann eine Weile nicht mehr, ja?
Genau.
Ich habe auch Enid Blyton gelesen. Ja, jedes Buch, also jede Neuerscheinung, das
Aber das
war
ist unglaublich. Das ist die
der
Autorin, von
schönste
der ich
Tag, ja.
die meisten Bücher gelesen habe. Das sind bestimmt 40 Bücher, die das sind. Von welchem Autor habe ich 40 verschiedene Bücher gelesen? Kommt keiner mit?
Seit 10 Jahren bist du alleinige Inhaberin der
Ja.
Buchhandlung Vaternam. Du hast dich ausgiebig mit der Geschichte der Buchhandlung beschäftigt. Was waren denn deine wichtigsten Erkenntnisse? Gib uns doch bitte mal einen kurzen Abriss.
Also das Wichtigste ist, dass der ursprüngliche Inhaber Otto F. Vaternam, die Buchhandlung heißt offiziell Buchhandlung Dr. Otto F. Vaternam. Der hat die 1935 gegründet, zu einer Zeit, als das, naja, nicht so wirklich üblich war, eine Buchhandlung aufzumachen, wenn man nicht auf der Nazi-Seite stand. Und er war eindeutig ein Nazi-Gegner. Er gehörte zu den späteren CDU-Gründern hier in der Stadt, durch und durch ein Demokrat. Und der hat zu einer Zeit sich das getraut, als es wirklich nicht einfach war, und hat durchgehalten. Das war nicht ganz einfach, wie ich dann von seinem Sohn, von Klaus Vaternam, erfahren habe, der die Buchhandlung irgendwann übernommen hat. Der Klaus-Vatername erinnert sich daran, dass so viele Lücken in den Regalen entstanden, weil so viele Bücher aus dem Sortiment genommen werden mussten. Und weil der Vater auch keine guten Beziehungen zu den Nazis hatte, hat er auch keine gute Beziehung zu den Verlagen gehabt, die ihn hätten beliefern können. Die haben sich irgendwie gerettet über die Einrichtung von Bibliotheken, von privaten Bibliotheken. Also die Buchhandlung war nach außen hin eine ganz normale Buchhandlung, aber er hat halt nicht so viel im Verkauf gehabt. Es war so vieles nicht möglich. Und der Klaus Vaternam erzählte dann auch später, dass er gesehen hat, dass Flugblätter der Geschwister Scholl hinten im Laden lagen, von denen er nicht wusste, wie die da hingekommen sind und wie sie verbreitet wurden. Aber der Vater hatte wohl damit zu tun. Also er war deutlich eher im Widerstand.
Das war ja sehr couragiert.
Absolut. Und das war den Amerikanern dann auch bekannt nach Kriegsende. Und dafür wurde er im Endeffekt auch belohnt. Er war der erste Wiesbadener, der wieder eine Lizenz bekommen hat von den Amerikanern. Das nannte sich dann Verlagshaus der amerikanischen Armee in Hessen. Und Otto Vaternam und sein Sohn Klaus, die haben ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen von den Amerikanern. Und die sind durch ganz Hessen gefahren und haben Zeitungen verkauft. Und zwar die Neue Zeitung, von der ich ehrlich gesagt bis vor kurzem gar nichts wusste, eine Zeitung, die in München erschien. Hans Habe war der Herausgeber. Und was ich total spannend finde, Erich Kästner war das für das Feuilleton zuständig. Das ist ja eine unglaublich spannende Geschichte. Und die hatten so viele Abonnenten, die kamen gar nicht nach mit dem Beliefern, weil die Druckereien nicht so schnell nachdrucken konnten. Und damit haben die sich dann eine ganze Weile über Wasser gehalten.
Also mit dieser Nachkriegslizenz
Ja.
waren die wirtschaftlichen Probleme sozusagen gelöst.
Ja, man konnte wieder ganz normal einkaufen und verkaufen. Es wurden dann aber die Eltern von Klaus Vaternam krank, und Klaus, der eigentlich eine Ausbildung als Musiker machen wollte, hat sehr früh die Buchhandlung dann übernehmen müssen. Und mit seiner Frau Erika, die in München, glaube ich, eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht hat, hat er dann zusammen den Laden erst in der Langgasse übernommen. Die ursprüngliche Buchhandlung war in der Langgasse und ist dann Ende der 50er Jahre, ich glaube 59, zu dem jetzigen Standort gezogen, der wunderbarerweise mitten in der Stadt ist, aber trotzdem nicht in der Fußgängerzone. Und das war ein ganz neues Gebiet. Das war ja das einzige Gebiet, was großflächig bombardiert worden war und kaputt war. Und das war ein Neubau. Und dann haben die diesen Neubau hier bezogen. Und seitdem sind wir hier. Und die Aufteilung des Ladens ist eigentlich noch fast genauso wie vorher. Die Kasse ist an der gleichen Stelle. Die Regale sind zum Großteil noch original.
Und hier sitzen wir an diesem ehrwürdigen Platz, kann
Ja.
man sagen, an diesem ehrwürdigen Ort und führen unser Gespräch. Noch eine Frage zu der Geschichte,
Ja.
nämlich du hast mich ja beliefert mit ein bisschen Material dazu. Da habe ich eine sehr interessante Information dem entnommen, nämlich dass Dr. Otto Friedrich Vaternam der Buchhändlerfamilie Vaternam
Ja.
entstammte, die seit 1889 in verschiedenen Städten, unter anderem in Gießen, Kassel und Frankfurt, Bahnhofsbuchhandlungen gegründet hatten.
Ja.
Das ist ja
Das
Zu
ist
diesem
eine
Zeitpunkt schon, das ist ja toll. Also
witzige Geschichte, weil der Vater von all diesen Vaternamens war Revierförster. Der hatte vier Söhne und alle vier sind Bahnhofsbuchhändler geworden. Und deren Kinder sind wieder Bahnhofsbuchhändler geworden. Also das, ich glaube, Otto F. ist dann dritte Generation. Aber das ist doch verrückt. Das war der erste Bahnhofsbuchhändler in Frankfurt, war ein Vatername.
Und heute gibt es noch heutzutage eine Buchhandlung Vaternam in Göttingen.
Und in Kassel glaube ich auch, die haben aber, wir werden oft gefragt, wir werden auch verwechselt, durchs Internet passiert das, dass wir eine Bestellung kriegen aus Kassel, dann weiß ich schon, da sind wir nicht gemeint und dann rufe ich den Kunden an. Wir haben also quasi die gemeinsame Ur-Urgroßeltern, aber wir haben alle nichts mehr miteinander zu tun.
Und Klaus Vaternam,
Ja.
der kann man so sagen, der hat sein Leben der Buchhandlung
Absolut.
gewidmet.
Und der hat die Buchhandlung auch zu dem gemacht, was sie dann geworden
Ja,
ist.
und das hat er 50 Jahre lang getan und dann hat er gesagt, nu ist gut.
Ja, da kam der Einzug des Internets und es gab große Veränderungen im Buchhandel und er war auch schon nicht mehr der Jüngste und da hat er gesagt, jetzt ist mal Feierabend und hat die Buchhandlung an Christiane Stockhausen übergeben, eine jahrelange Mitarbeiterin. Es wurde hier alles auf Elektronik umgestellt, die Kasse, die Bildschirme zum Bibliografieren. Wir haben ja früher jeden Tag kiloweise Kataloge gestemmt zum Bibliografieren. Das hat sich alles total verändert und kann ich mir vorstellen, dass man das dann irgendwann nicht mehr mitmachen wollte. Ja, und Christiane Stockhausen hatte das dann 9 Jahre, glaube ich. Und dann hatte sie gesundheitliche Probleme und hat einen Nachfolger gesucht. Und die Firma, die die Nachfolge organisieren sollte, die Firma Hart und Wörner, das sind Betriebsberater im Buchhandel, die haben sich das angeguckt und die Frau hat gesagt, ach, das könnte ich auch selber machen. Und wollte es aber nicht unbedingt alleine machen. Und mir hat mein alter Chef Thomas Wiederschwang gesagt, mach das, du kannst das. Ich habe es mir nicht so ganz zugetraut und zu zweit war es einfacher. Und dann haben wir das zu zweit übernommen.
Und 2015?
2015 ist Gabi, waren ja dann andere Wege gegangen. Bis dahin war ich aber auch fit genug. Also ich hätte es mir wirklich alleine nicht so zugetraut. Aber es war im Endeffekt das, was ich schon immer gemacht habe. Ein bisschen Buchhaltung kam dazu, das habe ich ja früher auch schon gemacht. Und seit 2015 bin ich jetzt Alleininhaberin.
Also soweit zu der Geschichte. Das ist das erste Kapitel. Wir machen jetzt mal ein bisschen Musik.
Ja.
Manche Gäste dürfen ein Musikprogramm machen für diese Sendung. Zu denen gehörst du. Was wollen wir denn hören?
Also als erstes würde ich gerne hören von einem gemeinsamen Freund von uns beiden, Volker Kriegel, Uma Ves Um Casa.
Jutta, jede Buchhandlung verkauft ja nicht nur Bücher, sondern hat einen eigenen Charakter. Wofür steht die Buchhandlung Vaternam? Gibt es etwas Spezifisches?
Wir sind alle ausgebildete Buchhändlerinnen, die hier arbeiten. Wir lesen viel. Wir bemühen uns, also ich glaube, ich kann sagen, dass jedes Buch, was hier steht, wirklich ausgesucht ist. Das ist der Vorteil gegenüber den Großen, die einfach ihr Kontingent zusammengestellt bekommen. Wir bekommen zweimal im Jahr Besuch von jeweils mindestens 20 Vertretern, Vertreterinnen der Verlage und da kaufen wir jedes Buch gezielt ein. Wir haben einen Schwerpunkt auf Belletristik. Wir haben eine relativ große Klassikabteilung, die man kaum noch irgendwo findet. Das finde ich ganz wichtig. Und viel über Geschichte und Politik. Und da hat das Interesse deutlich zugenommen, was mich sehr freut.
Wie führt man eine Buchhandlung? Was sind die Aufgaben einer Buchhändlerin?
Klug einkaufen, nicht zu viel, genau die richtigen. Mit den Vertretern verhandeln, falls was nicht geklappt hat, dass wir auch was wieder zurückschicken können. Versuchen durch die Schaufenstergestaltung zu zeigen, was wir haben. Wir wechseln die Schaufenster relativ häufig. Wir haben immer ein Schaufenster mit Politik und Geschichte, immer eins mit Kinderbüchern und der Rest wechselt so je nach Jahreszeit oder nach dem, was wir gern zeigen wollen. Ja, wir sind interessiert an allem. Als Buchhändlerin muss man offen sein, sich auch über das Allgemeine informieren. mit den Mitarbeiterinnen gut auskommen. Und die Kunden schätzen, glaube ich, dass wir sie kennen. Wir haben ganz, ganz viele Stammkunden. Und ich kenne, also, naja, vielleicht ein Viertel, vielleicht auch ein bisschen weniger, unsere Kunden mit Namen. Ich kenne ihre Geschichte, ich kenne die Kinder. Die Kinder kenne ich zum Teil schon, als sie noch in die Schule gegangen sind und jetzt Abitur gemacht haben oder ihre erste Stelle haben. Das verbindet auch so.
In deinem Beruf muss man nicht nur ein enormes Wissen davon haben, was in der Vergangenheit schon gedruckt wurde, sondern muss auch auf dem Laufenden bleiben, um die Kundschaft gut beraten zu können. Wie schafft man das überhaupt?
Man kann es nur versuchen. Also wir lesen zum Glück nicht alle die gleichen Bücher. Es kann aber auch sein, dass sich alle auf eins stürzen, aber dann sage ich auch mal, dann, wir müssen uns ein bisschen besser verteilen. Das, also wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die liest gerne Krimis und kann das auch gut verkaufen. Ich bin nicht so ein großer Krimi-Fan. Ich lese gerne wiederentdeckte Klassiker. Andere lesen lieber amerikanische Neuerscheinungen. Und so versuchen wir, jeden Bereich irgendwie abzudecken. Eine Kollegin, die liest auch öfter mal Sachbücher in Politik und Geschichte. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Wir versuchen uns zu informieren, so gut es geht, über die Besprechungen in der Presse. Jeden Morgen Perlentaucher gucken, was in welcher Zeitung besprochen ist. Lesen die Kritiken und versuchen, so gut wie es geht, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich habe aber auch nicht mehr Zeit zu lesen als unsere Kunden.
Und wie wählst du dann die Bücher aus, die du verkaufen möchtest, dringend verkaufen möchtest?
Also das...
Also welche Schwerpunkte setzt du persönlich?
Das müssen Bücher sein, die eine gute Geschichte haben, die eine interessante Geschichte haben und eine gute Sprache. Wir haben natürlich auch so Sachen, die so ein bisschen seichter sind. Haben wir ein paar Taschenbücher da, weil die einfach verlangt werden und weil jemand das gerne lesen möchte. Wir werden es auch nicht in der Regel. Also wenn jemand, manche Kunden sagen, ich brauche mal was jetzt zum Entspannen.
Sie dürfen, zum Verschenken, ja.
Ja, oder so. Dann sagen wir auch, sie dürfen lesen, was sie wollen. Es gibt eine buchhändlerische Schweigepflicht, behaupte ich. Also ich erzähle nicht weiter, was andere Kunden lesen. Aber es muss, bei der Politik und bei der Geschichte kann ich mich ziemlich darauf verlassen, bei welchem Verlag wir einkaufen. Zum Beispiel der Beck Verlag ist für Geschichte mein Nonplusultra und bei der Belletristik ist es Hansa, Suhrkamp. Da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass das gute Bücher sind.
Wie ist es denn mit Bestsellern? Hast du da auch die Bestsellerlisten, hast du da die Haupttitel zumindest vorrätig oder lehnst du das ab?
Wir haben unsere eigene Bestsellerliste. Wir machen tatsächlich auch jeden Monat eine Liste für uns. Und wir sind ja Bestandteil der Gruppe Wiesbaden liest, wo 9 inhabergeführte Buchhandlungen sich zusammengetan haben. Und wir veröffentlichen auch jeden Monat eine andere, von einer anderen Buchhandlung, die Bestsellerliste. Ich weiß manchmal nicht, wie diese großen Listen zustande kommen. Und viele Kunden können auch schon nicht mehr sehen, dass auf jedem Buch klebt Spiegel Bestseller. Wir versuchen davon unabhängig zu sein. Es gibt natürlich Bücher, die auch wirklich so Bestseller sind, dass sie oft gefragt werden, dann haben wir die natürlich auch da, aber nicht alles.
Wie ist es denn mit, sagen wir mal, Trouvaillen, also so Fundstücke, so was ganz Besonderes, so Kleinodien? Hast du dann Ehrgeiz, solche Bücher zu finden?
Ja, unbedingt. Und das entdecke ich oft auf der Buchmesse, weil da Verlage sind, die uns nicht besuchen. Aber auch sonst, es gibt so ein paar ganz kleine Verlage. Da sind die Bücherfaden geheftet und besonders gedruckt. Und besondere Ausgaben, da haben wir immer ein bisschen was da. Das mag ich total gerne.
Was war denn dein letztes Fundstück?
Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Weißt du gar nicht mehr?
Nee. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch was ganz Besonderes. Wir haben jetzt zum Thomas Mann eine Playmobil-Figur Thomas Mann. Die haben wir eingekauft. Und es gibt Kunden, die sagen, ich brauche was für jemanden, der großer Thomas Mann-Fan ist, aber schon alles hat. Und dann komme ich mit meiner Playmobil-Figur. Und dann ist die erste Reaktion, nee, das kann ich nicht machen. Und dann, ach, das ist eigentlich eine super Idee. Verkaufen wir jetzt auch Playmobil-Figuren, aber nur Thomas Mann.
Also du hast nicht nur buchhändlerischen Sachverstand, sondern auch einen gewissen, sagen wir mal, Spieltrieb.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und im Hinblick auf junge Leser, wie steht's denn damit? Die haben ja manchmal so Vorlieben, so zeitgeistige. Kommst du da manchmal an deine Geschmacksgrenzen oder musst du die selbstverständlich auch im Sortiment haben?
Ich habe da schon, komme da schon an meine Grenzen. Wir haben ein bisschen was immer da. Es ist aber tatsächlich so, dass Kinder kommen mit ihren Eltern, die Jugendlichen kommen alleine und die wollen oft gar nicht hier so beraten werden. Die gehen, glaube ich, lieber in die großen Läden zu Hugendubel. Da sind die Reihen voll mit diesen neuen Büchern, über die auch bei TikTok geworben wird und so. Das ist eine unglaublich große Gruppe von Jugendlichen, die wieder zum Lesen gekommen ist. Auf der Buchmesse gab es eine extra Halle. Aber das geht ein bisschen leider an uns vorbei. Wir haben mal ein ganzes Schaufenster gemacht, um zu zeigen, wir haben das auch. Aber das läuft bei uns nicht so. Wir haben ein bisschen was da, aber nicht sehr viel. Und ehrlich gesagt ist das Frauenbild, was da verkauft wird, nicht das, was mit unserem hier kompatibel ist.
Ja, insofern ist es ein Statement, wenn ihr weniger davon
Ja.
habt. Die Branche wandelt sich, die inhabergeführten Buchhandlungen werden weniger, die Ketten und der Versandbuchhandel nehmen zu. Was bedeutet das für dich?
Dass es tatsächlich immer schwieriger wird. Wir haben jetzt doch einen Umsatzrückgang in diesem Jahr zum ersten Mal, weil die Frequenz in der Stadt einfach nachgelassen hat. Wir haben noch das Glück, dass wir hier an einem Standort sind, wo links und rechts Bäcker, Metzger, Blumenhändler und Apotheke ist. Und auf dem Weg zum Markt kommt man auch bei uns vorbei. Aber es ist weniger geworden. Und wir müssen gucken, wie wir das irgendwie hinbekommen.
Was sind denn die Gründe dafür?
Es gehen viele Leute einfach nicht mehr in die Stadt. Ich habe das mal auf Facebook verfolgt, auf den verschiedenen Wiesbaden-Seiten. Die viele Wiesbadener neigen dazu, sich die Stadt schlecht zu reden. Es wird immer erzählt, wie schmutzig das ist und so. Ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ich war neulich morgens, am Samstagmorgen war ich in der Goldgasse. Da sah es aus. Es war ganz furchtbar. Und eine halbe Stunde später war es blitzeblank. Also die Stadt ist nicht so schmutzig, wie gesagt wird. Sie ist auch nicht so unattraktiv, wie gesagt wird. Aber der Internethandel hat natürlich eine gewisse Attraktivität. Die Leute können zu Hause bleiben. Und das ist nicht einfach dagegen anzugehen.
Ist es auch begründet durch die Pandemie, dass die Leute eben dann weniger unterwegs waren?
In der Pandemie ging es uns so gut wie noch nie, ehrlich gesagt. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die Leute haben unseren Online-Shop benutzt. Wir haben weiterhin hier gearbeitet. Wir haben in zwei Gruppen gearbeitet, falls sich jemand ansteckt, und haben die Bücher vor die Haustür gebracht mit Rechnung. Also Buchhaltung hatte ich genug zu tun, aber wir haben relativ lange die Bücher ausgetragen und dann durften wir als Erste, als die Buchhandlung durften als erstes auch wieder öffnen. Außer den Drogerien und den Bäckereien. Und die Leute konnten ja nicht verreisen und konnten auch sonst wenig Geld ausgeben. Es wurden Spiele gekauft. Wir haben es natürlich auch darauf eingestellt. Wir hatten auf einmal ganz viele Puzzle im Schaufenster und so. Wir hatten zwar mehr Arbeit, aber wir hatten deutlich unser umsatzstärkstes Jahr tatsächlich.
Dann ist das ja besonders enttäuschend, dann zu hören, dass der Umsatz nachgelassen
Ja.
hat. Was ist denn mit der treuen Kundschaft? Also
Ja,
so
also.
treu sind die gar
Ja,
nicht.
es haben uns schon viele die Treue gehalten. Wir haben allerdings auch das Problem, unsere Kundschaft war schon sehr alt und uns sterben auch einfach Kunden weg. Und zwar Kunden, die sehr viel eingekauft haben und sehr gut informiert waren und so. Wir müssen halt gucken, dass wir neue Kunden kriegen. Das klappt zum Glück so nach und nach, aber wir müssen uns schon anstrengen.
Ja, also das ist ein Teil der Antwort der Frage, die ich dir gerade stellen wollte. Wie kann eine inhabergeführte Buchhandlung angesichts dieser Herausforderungen,
Ja.
die, um die es eben ging, die wir genannt haben, wie kann eine Buchhandlung dagegen halten?
Ja, also wir haben jetzt das Glück, dass unsere Miete gleich geblieben ist über lange Zeit. Unser Problem sind die steigenden Kosten. Wir zahlen relativ viel Gewerbesteuer. Wir zahlen wahnsinnig viel Geld dafür, dass wir über Nacht beliefert werden. Das ist das, was unseren Kunden wichtig ist. Wir hören sehr oft, sonst gehe ich halt zu Amazon. Und das müssen wir weitermachen. Das kostet mich aber ungefähr 1.000 € im Monat, diese tägliche Belieferung. wir müssen auch gucken, dass wir es zum Teil mit weniger Personal haben. Wir waren jetzt schon sehr verwöhnt, wir waren sehr viele. Eine Kollegin ist jetzt gegangen, weil die sich ganz anders orientiert hat. Und wir versuchen es mit weniger, dann wird es eher klappen.
Das war das zweite Kapitel. Es folgt Musik. Was hören wir?
Wir hören Händel. Ich höre wahnsinnig gerne Händel. Ombra Mai Fu. Am besten mit Andreas Scholl.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Jutta Leimbert von der Buchhandlung Vaternamen. Jutta, wir kommen zum Thema Kundenbindung. Kannst du mal sagen, wie du das möchtest, dass sie dir weiterhin treu bleiben, die Kunden? Was tust du für die Kunden und verhinderst, dass sie zu Amazon abwandern und so weiter? Also wie ist das mit online? Seid ihr da weiter noch aktiv?
Wir haben einen guten Online-Shop, der funktioniert wunderbar. Unsere Kunden bestellen dort von zu Hause aus und können es in der Regel am nächsten Vormittag hier abholen. Das ist mir wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, sich das nach Hause schicken zu lassen, aber dann fallen wir ja schon wieder raus. Also Online-Buchhandel, es gibt keine Buchhandlung mehr, die keinen Online-Buchhandel, das funktioniert nicht. Das muss mehrgleisig gehen. Wir nehmen Bestellungen auf verschiedene Arten an. Schriftlich, per E-Mail, es gibt auch immer noch mal einen Fax ab und zu. Oder eben über den Webshop oder telefonisch. Wir versuchen, die Bücher bis zum nächsten Tag da zu haben. Ja, wie gesagt, wir kennen unsere Kunden schon ganz gut. Das macht für die Bindung auch viel aus. Ich habe gerade heute eine E-Mail aufgemacht von einem Kunden, der sagt, dass er nicht zum Fest kommen kann. Der wusste genau, an welchem Tag er zum ersten Mal hier war und was er gekauft hat. Das war ein relativ teures Buch. Ich habe jetzt den Titel vergessen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer ihn bedient hat, hat gesagt, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und er hat gesagt, seitdem bin ich Kunde. Es gibt immer mal so zum Beispiel englischsprachige Bücher, die wir nicht so schnell bestellen können. Entweder hat der Kunde dann Zeit und wir bestellen trotzdem über unseren Großhändler. Oder ich sage, Ausnahmegenehmigung nur für heute einmal Amazon. Und das machen dann tatsächlich, sagen von, ach, das ist ja eine lustige Idee. Okay, also heute einmal so, aber für alle weiteren Bücher komme ich wieder zu Ihnen. Man muss einfach zugeben, dass die das billiger machen und schneller. Aber ansonsten, von wegen billiger, wir sind heilfroh, dass wir die Preisbindung haben. Und Amazon ist nur billiger bei den fremdsprachigen Büchern. Alles andere kostet, jedes Buch kostet, jedes lieferbare Buch kostet das Gleiche, ob das auf einer Hallig ist oder im Bayerischen Wald.
Also Preisbindung soll nach deiner Meinung unbedingt erhalten bleiben.
Unbedingt, das ist unser Schutz. Mhm.
Wie kommt ihr denn eigentlich so untereinander, klar, ihr inhabergeführten sehr Buchhandlungen?
Sehr gut, wir sind tatsächlich befreundet miteinander.
Ja. Keine Konkurrenz, nein?
Nein, und zwar, wir haben festgestellt, dass es viel einfacher ist, sich gegenseitig zu unterstützen, als sich zu bekämpfen. Hugendubel macht uns nichts, die sind so geschrumpft, das ist kein Problem mehr für uns. Und wir sind entweder, sind die Kolleginnen, diese neuen, sind entweder im Vorort wie Bierstadt, Biebrich, Schierstein, Dotzheim oder in einem anderen Wohnviertel oder hat sich spezialisiert wie Angermann. Wir schicken Kunden, die Wünsche nach Karten oder Reiseführern haben, was wir nicht haben, schicken wir die auch mal zu Angermann und die schicken uns ihre Kunden. Das ist überhaupt kein Problem. Nee, wir treffen uns regelmäßig und sind eher befreundet miteinander.
Wie schätzt du denn die Wiesbadener ein? Sind die lesefreudig? Würdest du Wiesbaden als Literatur- und Lesestadt bezeichnen? Die Nachkriegszeiten, als hier viele Verlage residierten, sind zwar lange vorbei, aber ist vielleicht noch etwas von diesem Geist geblieben?
Ich glaube schon. Es gibt ja mehrere Literaturfestivals in Wiesbaden und die erweisen sich alle als ganz große Magnete. Also wir haben mit diesem Wiesbaden liest jetzt zum dritten Mal das Festival Wiesbaden liest im Sommer, wo wir dieses Jahr von der Stadt unterstützt wurden, aber auch die beiden letzten Jahre viele Veranstaltungen hatten. Die waren immer alle voll. Der Förderverein des Literaturhauses hat seine Reihe ins Offene dieses Jahr ans Literaturhaus angebunden, waren alle Veranstaltungen voll. Ich glaube schon, dass ein Interesse da ist. Auf jeden Fall. Sie müssen nur noch mehr bei mir einkaufen.
Das kannst du ruhig laut sagen. Wie hat sich denn das Leseinteresse im Lauf der Zeit entwickelt? Was wird heute besonders gern gelesen? Sind das Romane oder Sachbücher oder aktuelle Erklärbücher oder Klassik?
Also was ich feststelle, was zugenommen hat, ist das Interesse an Politik und Geschichte. Ich weiß nicht genau warum, weil die Leute sich vielleicht jetzt doch besser informieren wollen, weil man nicht mehr nur auf ein Medium angewiesen sein will.
Naja, und zu den großen Krisen dieser Zeit, ja. Ich sage nur Ukraine, ja. Nahost, mal zwei Stichworte, ja. Da haben wir ja alle, glaube ich, alle, die wir interessiert sind an Politik, ja. Wir brauchen dringend Informationen, haben großen Nachholbedarf.
Ja. Ja, und jetzt gibt es viele Bücher auch zur deutschen Geschichte, die ich auch sehr, sehr gerne gelesen habe. Da gibt es auch einfach Bücher, die ein bisschen lockerer geschrieben sind. Zum Beispiel der Oliver Hilmes. Da gibt es jetzt gerade eins, das heißt Ein Ende und ein Anfang. Da geht es um die Nachkriegszeit. Das ist so multi perspektivisch erzählt. Da wird was von dem Sohn von Thomas Mann erzählt, der mittlerweile als Angehöriger der amerikanischen Armee durch München fährt und sein Familienhaus sucht, aber auch Privates. Das liest sich toll und man erfährt nebenher noch ganz viel. Und ich lese sowas selber sehr gerne. Wir haben viele Kunden, die sich für alte Geschichte interessieren. Römische Geschichte ist bei uns irgendwie immer Thema, da gibt es jetzt ein neues, als Rom noch nicht Antike war. Das wird total gerne gekauft.
Und das ist ja auch so geschrieben, in diesem anderen Stil. Genau. Also nicht dieses pädagogisch wertvolle, historisierende, dieses Unlesbare, wo man nach einer Seite schon zu viel hat.
Ja. Jetzt merken wir natürlich, dass Thomas Mann, wir verkaufen richtig viel Thomas Mann, nicht nur Playmobil-Figuren, sondern auch Buddenbrooks und Zauberberg und die Erzählung. Und viele kommen dann und sagen, womit soll ich denn anfangen? Und dann sage ich, womöglich mit einer Erzählung. Man muss ja nicht gleich mit dem Zauberberg anfangen. Und dann, also ich mag sehr gerne die Klassiker. Ich habe da so ein paar Lieblingsbücher. Werfel, die blass-blaue Frauenschrift zum Beispiel. Oder anderen Büchern, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und die aber, oder auch Büchern, die jetzt wiederentdeckt werden oder die es noch nie im Deutschen gab. Bücher aus Amerika oder aus Afrika auch. Es gibt viel Neues zu entdecken immer. Es gibt Kunden, die lesen mit Vorliebe Krimis und da ganz spezielle Sachen. Wir haben ganz wenige, die sich für Science Fiction interessieren. Und die meisten eigentlich für aktuelle Literatur. Und da sind es nach wie vor mehr die Frauen, die lesen und die kaufen. Bei den Sachbüchern sind es tatsächlich eher die Männer. Wir haben auch bei den Romanen viele männliche Kunden, aber es kaufen und lesen, glaube ich, mehr Frauen Romane.
Also das ist so geblieben, wie es immer schon war.
Ja.
Wir kommen jetzt mal auf diese Zusammenschlüsse. Also es war Christiane Stockhausen, die dabei war oder das sogar eingeführt hat. Die inhabergeführten Buchhandlungen haben sich zusammengeschlossen unter dem Namen, den finde ich richtig genial, die sechs Richtigen.
Genau.
Und wie kam es überhaupt dazu und was war das Ziel?
Das kam, als Hugendubel hier aufgemacht hat, soweit ich weiß. Und man wollte so dem Internet und den großen Ketten was entgegensetzen und hat festgestellt, dass wenn man sich zusammentut, ist vieles einfacher. Wir haben mit den sechs Richtigen zum Beispiel zusammen Theater gespielt. Wir haben in der Fasanerie gab es zum Welttag des Buches immer ein Zelt, da haben wir jedes Jahr Theater gespielt. Wir haben in Lokalen mit verteilten Rollen gelesen und alles Mögliche. Und haben auch immer gemeinsame Veranstaltungen gemacht. Ich habe dann zum Beispiel oft Texte zusammengestellt. Paris, ein Fest fürs Lesen. Da habe ich Texte über Paris von ganz früher bis heute. Oder wir haben mal was gemacht über England. Das hieß dann Very British. Das haben wir alles haben wir die Texte verteilt und haben da ganz tolle Veranstaltungen gemacht. Auch im Literaturhaus zum Teil. Und dann kamen mehr Buchhandlungen dazu und dann waren es nicht mehr die sechs richtigen und jetzt sind wir neun. Alle neune fanden wir irgendwie ein bisschen blöd. Und weil dieses Festival, was wir zusammen machen, heißt Wiesbaden liest, haben wir uns jetzt auch genannt Wiesbaden liest. Es gibt eine gemeinsame Homepage, wo unterschiedliche Buchhändlerinnen Bücher besprechen und ihre Besprechung einstellen. Ja, da sind zwei Buchhandlungen neu dazugekommen. Es gibt eine neue Buchhandlung, zwei Quereinsteiger gibt es in der Nerostraße und in Schierstein. Das sind ganz tolle Kollegen. Das sind keine Buchhändler, aber die machen das richtig gut und die sind auch dabei.
Es gibt die sechs Richtigen dann nicht mehr, aber die Gruppe ist immer noch so kreativ wie
Genau.
zuvor, nur jetzt sind es noch ein paar mehr.
Sind ein paar mehr und wir haben eine Frau Christina Baum, die macht so einen Wiesbaden-Kalender, so einen historischen Wiesbaden-Kalender und die hat uns so ein bisschen zusammengebracht und die organisiert für uns das Festival. Also die macht das Programmheft und so und das ist schon wichtig, dass uns da was abgenommen wird. Aber ansonsten unsere Veranstaltungen, das machen wir nach wie vor in den Buchhandlungen oder an Orten, die uns gefallen.
Und diese neun, sind das alle inhabergeführten
Alles
Buchhandlungen in
Inhaber,
Wiesbaden?
ja.
Nee, ich meine alle. Oder
Also
gibt es noch mehr, welche, die sich nicht beteiligen?
es fehlen die Biebricher, die machen nicht mehr mit.
Wir kommen jetzt noch mal zu
Ja.
Wiesbaden liest. Diese Lesungen finden an ganz unterschiedlichen Orten statt und scheinen ja großen Erfolg zu haben. Was ist das Konzept?
Das Konzept war diesmal anders als sonst, weil wir diesmal unterstützt wurden von der Stadt Wiesbaden über den City Manager, der Geld hat zur Belebung der Innenstadt. Also das Thema ist Innenstadtbelebung. Und wir haben dieses Jahr die Lesungen alle im historischen innerhalb des historischen Fünfecks gemacht. Und zwar nicht in der Buchhandlung, sondern in ganz unterschiedlichen Läden. Also ich war zum Beispiel mit Jörg Jordan bei einem Hörgeräteakustiker.
Das ist ja pfiffig.
Ja, es war gut und zwar voll. Und die Veranstaltung war so erfolgreich und es haben so viele Leute keine Karten gekriegt, dass ich jetzt noch eine mit ihm im Literaturhaus mache. Dann hatten wir die Peters, jetzt habe ich vergessen, wie die Peters mit.
Caroline.
Dann hatten wir Caroline Peters, hatten wir eine Lesung
Der Wartburg.
in der Wartburg. Das war auch toll.
Zu den Orten.
Ja.
Wer ist denn auf diese Idee
Das war
gekommen?
Christ.
Habt ihr gedacht, naja, wir können das nicht stemmen in unseren Buchhandlungen, ist ja sowieso zu wenig Platz, wir brauchen andere Orte, aber das eben pfiffig, dann eben zum
Ja.
Beispiel einen Hörgeräteakustiker zu
Ja.
fragen, können wir das bei euch machen und andere Orte noch. Wie kam es denn dazu? Das ist ja auch eine gute Idee.
Ja, also der City Manager Ackermann hatte uns vorgeschlagen, das im historischen Fünfeck zu machen, damit es unterstützt werden kann. Und er hätte es eigentlich gerne im Freien gemacht. Er wollte Plätze beleben. Aber Lesungen im Freien zu planen, ist eine komplizierte Geschichte, was die Akustik angeht und das Wetter. Und Christina Baum, die uns da ein bisschen so zusammenhält, die hat die Orte ausfindig gemacht. Hut Mühlenbeck, der Gehörgeräteakustiker Stoll. Und ja, die hat sich tatsächlich auf die Suche gemacht und hat das dann zusammengeführt. Die hat Orte entdeckt, zum Beispiel den Innenhof von der IHK, der super zu nutzen ist, wo noch nie was stattgefunden hat. Und das machen wir jetzt halt, weil die Buchhandlungen sind in der Regel zu klein.
Klar. Und ihr werdet das natürlich auch weitermachen.
Wir werden es weitermachen, aber wahrscheinlich nicht mehr mit finanzieller Unterstützung, aber wir kriegen das womöglich auch anders hin.
Das ist die Frage. Das ist ja wahrscheinlich ziemlich teuer.
Ja.
Und es ist sehr erfolgreich, auch deswegen, weil ihr gute Leute habt und die dann auch Geld haben wollen. Ich meine, Jörg Jordan mal ausgenommen, er ist Wiesbadener. Und er ist wahrscheinlich so großzügig, dass er überhaupt nichts haben will dafür. Aber Caroline Peters, die reist an, beispielsweise,
Ja.
die bekommt natürlich ein Honorar.
Ja.
Das ist wahrscheinlich üppig.
Ja.
Dazu musst du Eintritt
Ja.
verlangen. Die Eintrittspreise können aber nicht zu hoch sein,
Ja.
sonst kommt wieder
Ja.
keiner. Also das ist ja ein Konflikt. Wie löst du den?
Ja, das haben wir jetzt so gemacht, dass diese Lesung war eine von denen, die unterstützt waren. Das können wir uns so nicht leisten. Dann müssen wir entweder mit einem größeren Ort suchen, dann ist der Ort aber wieder teurer. Also ich habe einmal eine Lesung gemacht mit August Zirner im Foyer vom Staatstheater. Ich wollte es einfach unbedingt machen, da haben wir aber draufgelegt. Das hat keinen Zweck. Also wir machen dann, wenn wir das alles selber stemmen müssen, die Lesung wieder etwas abgespeckter, keine ganz großen Namen, aber die kleineren Namen sind ja nicht schlechter. Wir haben so viele Leute, so viele Autoren in der Nachbarschaft. In Wiesbaden, also wir hatten eine Lesung
mit Arno Frank
im Kunsthaus zum Beispiel. Das war auch großartig. Das war in der Ausstellung, die gerade stattfand, über das Erinnern. Und das war eine Graphic Novel Ausstellung und er hat mit in der Ausstellung gelesen. Der hat schon mal keine Fahrtkosten gebraucht. Das war schon mal ganz gut.
Ist Crowdfunding eine Möglichkeit?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht,
ehrlich gesagt. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
Ja.
Also es gibt ja genug Literaturinteressierte und wenn es darum geht, Wiesbaden liest weiterzumachen mit ordentlich vielen Lesungen, mit prima Leuten und dann gibt es vielleicht auch die eine oder andere Spende.
Ja, also wir werden bis jetzt schon mal unterstützt von, so die NASPA ist immer Ansprechpartner und die Volksbank und es gibt so ein paar kleinere Firmen auch, die wir immer ansprechen.
Das sind die freundlichen Sponsoren,
genau.
die Aber an dieser Stelle bedankt sein sollen. Aber Crowdfunding, das sind dann die Leser. Und wenn ich etwas, eine schöne Veranstaltung haben möchte, könnte ich ja auch was spenden beispielsweise. Es gibt doch sicher viele Leute, die da willens sind, was zu geben.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
Ja. Aber sonst muss man ja damit rechnen, dass es immer ein Drahtseilakt bleibt. Man muss immer jonglieren, ein Jonglageakt. Und das kostet ja Energie und geht sehr auf die Nerven.
Das stimmt. Aber zum Beispiel, man muss gar nicht immer die großen Namen holen. Also diese Veranstaltung, die wir und mit unseren Buchhändlerkolleginnen und Kollegen zusammen gemacht haben, die haben uns ja gar nichts gekostet. Die waren immer super erfolgreich. Die waren immer ausverkauft. Und sowas kann ich mir auch vorstellen, dass wir das wieder machen. Dass wir über Literatur was vortragen, was allen Spaß macht und dass gar nicht unbedingt ein großer Autor dabei sein muss.
Und das war das dritte Kapitel. Und welche Musik hören wir?
Chopin, bitte.
Jutta, wir kommen jetzt zu einem Kapitel, das die Feierlaune vielleicht etwas trübt, nämlich Ausblick in die Zukunft. Buchhandlungen sind Kulturträger und insofern schutzbedürftige Institutionen. Wie beurteilst du die Unterstützung für inhabergeführte Buchhandlungen?
Naja, die einzige Unterstützung, die wir eigentlich haben, ist der feste Ladenpreis und 7% Mehrwertsteuer statt 19%. Ansonsten haben wir keine Unterstützung. Wir sind wie jeder andere Einzelhändler unseres Glückes Schmied. Ich habe das große Glück, dass meine Miete nicht gestiegen ist in der letzten Zeit.
Ja, und deswegen habe ich das erwähnt, Buchhandlungen als Kulturträger. Ich meine zum Beispiel eben Unterstützung von Autoren statt Kulturförderung, Sponsoren. Zu Sponsoren hast du schon was gesagt.
Ja. Also was uns wahnsinnig helfen würde, wenn wir einfach einen höheren Rabatt bekämen für die Bücher, dass man zum Beispiel, also ein schönes Beispiel, Schulbücher kaufen wir beim Verlag ein und haben einen Rabatt von 25%. Wenn ich die Bücher an die Schule liefere, gebe ich 12% ab. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viel übrig bleibt. Und das Porto müssen wir auch selbst bezahlen. Also das sind so Sachen, die sehen dann in der Bilanz, habe ich dann Wahnsinnsumsatz gemacht, aber das ist nichts hängen geblieben. Also wir brauchten von den Verlagen mehr Unterstützung. Von den Städten, also inwiefern man die Städte oder den Staat verdonnern kann dazu, die Buchhandlung zu unterstützen.
Naja, sagen wir mal, was die Stadt betrifft, vielleicht nicht verdonnern, aber
etwas weniger Gewerbesteuer vielleicht wäre ganz schön. Sowas, also dass wir Gewerbesteuer ermäßigt wären oder so wie wir das bei der Mehrwertsteuer sind. Sowas könnte uns schon weiterhelfen, natürlich. Eine ermäßigte Gewerbesteuer würde mir gut tun.
Macht ihr denn da gemeinsame Sache, ihr inhabergeführten Buchhandlungen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, an das Kulturamt zu gehen beispielsweise oder das Kulturdezernat oder den Kulturausschuss?
Ja.
Es sind ja vermutlich sehr viele Käufer von euch in den Ausschüssen, in den Beiräten und so weiter.
Nein, auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Vielleicht müssen wir uns dringend mal treffen. Also wir treffen uns tatsächlich nächste oder übernächste Woche. Vielleicht muss ich das mal ansprechen.
Was die Stadt betrifft, so kann man nicht erwarten, dass sie euch jedes Jahr großzügig unterstützen, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, die gefunden werden können, weil es immer irgendwelche Förderungen gibt, von denen unser Eins nichts weiß. Aber da gibt es ja Leute, die darüber informiert sind, wo Fördergelder zu holen sind. Das ist die Frage. Und das müsste man eben eruieren, ob das nicht eine schöne Aufgabe wäre, auch für euch inhabergeführte Buchhandlungen, dieser Spur mal nachzugehen.
Also wir haben das über Kulturförderung, haben wir schon auch schon in Anspruch genommen, aber jetzt nicht so konkret über die Stadt. Denke ich drüber nach.
Die Buchhandlung Vaternam ist als hervorragende Buchhandlung mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis zeichnet die Bundesregierung seit 2015 kleine, inhabergeführte Buchhandlungen aus, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren. Das sagen die selbst. Mhm. Ihr seid schon dreimal ausgezeichnet worden mit Gütesiegel, ausgezeichneter Ort der Kultur. Ja. Nochmal Glückwunsch.
Danke, habe ich auch alles schön ins Fenster gehängt, dass man es immer sieht. Bin ich sehr stolz drauf.
Sind solche Auszeichnungen nicht nur ehrenhaft, sondern auch hilfreich?
Absolut. Erstens mal gibt es wieder Presse, wenn so eine Auszeichnung stattgefunden hat. Dann gab es ja auch immer Geld. Also von dem ersten Preis haben wir diesen neuen Fußboden legen lassen. Von dem zweiten Preis habe ich eine Markise gekauft. Der dritte ist für neue Computer draufgegangen. Also das sind immer Gelder, die man gut einsetzen kann für Dinge, die sowieso geplant waren, aber immer wieder aufgeschoben wurden.
Prima. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Im Wiesbaden-Lies-Programm ist eine Überraschungslesung von euch angesetzt worden, und zwar am 28. August in den Kammerspielen. Zu Gast ist Jakob Hein, über dessen neues Buch Elke Heidenreich gesagt hat, man muss die ganze Zeit lachen.
Das stimmt.
Also genau das richtige Festprogramm, ja?
Absolut. Und da hat Elke Heidenreich wirklich recht. Ich glaube auch, dass Jakob Hein beim Schreiben auch ununterbrochen lachen musste. Das ist eine so wirklich saukomische Geschichte darüber, wie eventuell der Import von Hanf aus dem sozialistischen Bruderland Afghanistan dem Sozialismus in der DDR auf die Beine geholfen hätte oder auch nicht. Und was Franz Josef Strauß und sein Milliardenkredit damit zu tun haben, ist sensationell.
Also, 28. August in den Kammern spielen.
Ja.
Und am 30. wird in der Buchhandlung hier gefeiert.
Ja.
Jeder kann kommen
ja.
und kriegt ein Gläschen.
Jawohl, genau so ist es.
Und das war's für heute. Herzlichen Dank, Jutta Leinbart.
Vielen Dank, Jutta Schostak.
Ich wünsche eine schöne Feierei weiterhin und einen herzlichen Gruß an deine Mitarbeiterinnen.
Dankeschön.
Das Gespräch heute können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem dringenden Wunsch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ab und an die Mediatheken zu verlassen und sich einem Buch hinzugeben. Und das letzte Wort hat Jutta Leinbart, indem sie uns einen Musikwunsch äußert.
Miles Davis, bitte.